Ihr kennt sicher dieses berühmte Glas. Irgendwann kommt eine bestimmte Frage. Ihr kennt sie vielleicht. Ist dieses Glas nun halb voll oder halb leer? Die Leiterin eines Seminars über den Umgang mit Stress und Sorgen ging mit so einem Glas in das Seminar, in den Raum hinein. Und alle Teilnehmer wussten natürlich, was jetzt kommt. Und sie hat sie alle an der Nase herumgeführt. Sie fragte mit einem Lächeln in die Runde, wie schwer ist dieses Glas? Jetzt frage ich mal in die Runde, wie schwer ist dieses Glas? Was denkt ihr? 300? 100? 150? 200. Also ihr seid ganz gut. 300 ist am nächsten ungefähr. Ich habe zu Hause mal gewogen, hier nicht. Das trifft die Sache ziemlich genau. Dann sagte die Frau in diesem Seminar, das absolute Gewicht spielt überhaupt keine Rolle. Eine Minute dieses Glas zu halten, ist kein Problem. Eine Stunde dieses Glas zu halten, da tut der Arm richtig weh. Einen Tag dieses Glas halten, da kann man einen Krankenwagen holen. Ich habe heute eine halbe Stunde den Schirm gehalten. Mein Arm tut noch weh. Ja. Die Frau fuhr fort, es ist immer dasselbe Gewicht. Aber je länger ich das Glas halte, umso schwerer wird es. Und genauso ist es mit Stress und Sorgen. Wenn wir unsere Lasten die ganze Zeit tragen, werden sie immer und immer schwerer. Früher oder später können wir sie einfach nicht mehr tragen. Sorgen und Stress lösen unsere Probleme nicht. Ganz im Gegenteil, sie rauben uns alle Energie. Es geht heute, wenn man so will, um Energieräuber, um Kräfteverzehrer, um Dinge oder Menschen, die uns belasten, die uns das Leben schwer machen, die unser Leben krank oder kaputt machen. Seit einiger Zeit habe ich mir vorgenommen, mal über Psalmen zu predigen. So im Laufe meiner Laufbahn habe ich das nur selten gemacht, in einer Reihe noch nie. Und damit ich keine Lieblingspsalmen oder Lieblingstexte nehme, nehme ich immer den Wochenpsalm. Also für die kommende Woche ist Psalm 28 dran und den hört ihr jetzt. In tiefster Not. Von David. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, stell dich nicht taub. Wenn du nämlich mir gegenüber schweigst, dann gleiche ich den Menschen, die ins Grab müssen. Hör doch mein lautes Flehen, wenn ich zu dir um Hilfe schreie, wenn ich im Gebet meine Hände erhebe, zum Allerheiligsten in deinem Heiligtum. Vernichte mich nicht zusammen mit den Frevlern, mit denen, die nichts als Unheil anrichten. Sie reden zwar freundlich mit ihren Nachbarn, aber haben nur Böses im Sinn. Gib ihnen, was sie verdienen. Bestrafe sie für ihre bösen Taten. Zieh sie zur Verantwortung für das, was sie mit eigenen Händen getan haben. Und lass ihr Tun auf sie zurückfallen. Denn sie wollen nicht sehen, was der Herr tut und nicht anerkennen, was er vollbringt. Darum wird er sie niederwerfen und niemals wieder aufrichten. Gepriesen sei der Herr, denn er hat mein lautes Flehen gehört. Der Herr ist mein Schutz und mein Schild. Ihm vertraue ich in meinem Herzen. Ihm vertraute ich in meinem Herzen und mir wurde geholfen. Mit meinem Lied will ich ihm danken. Der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk, eine rettende Burg für seinen Gesalbten. Hilf deinem Volk und segne dein Eigentum. Weide sie wie ein Hirt seine Herde und bring sie sicher durch alle Zeit. Das, was wir gerade gehört haben, diesen Psalm, das ist ein Gebet in tiefster Not. Und das soll heute unser Thema sein, Beten in tiefster Not. Man kann diesen Psalm gut in drei Abschnitte unterteilen. Erstens vertrautes Gespräch, zweitens verzweifelte Klage und drittens veränderte Sicht. Erstens also vertrautes Gespräch. Der Psalm 28 stammt, wie so viele Psalmen, von David. Und wieder finden wir David in einer Situation tiefster Not, wie so häufig in seinem Leben. Die konkreten Hintergründe werden nicht beschrieben, also wir können immer nur ein bisschen vermuten. Was allerdings in den ersten beiden Versen auffällt, ist dieses vertraute Gespräch mit Gott. Wir hören uns das nochmal an, wie das klingt. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, stell dich nicht taub. Wenn du nämlich mir gegenüber schweigst, dann gleiche ich den Menschen, die ins Grab müssen. Hör doch mein lautes Flehen. Hör mir zu, wenn ich um Hilfe schreie, wenn ich im Gebet meine Hände erhebe zum Allerheiligsten in deinem Heiligtum. David fängt in diesem Gebet, in diesem Gespräch nicht bei Null an. Es hat schon viel Vorlauf. Hinter diesen Worten stehen viele Erfahrungen, die er so in seinem Leben und im Glauben gemacht hat. David nimmt also den Gesprächsfaden, der schon da war, wieder auf. Und er spricht mit Gott wie ein Mann mit seinem besten Freund. Also da ist so eine Vertrauensbeziehung da. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst, dass ihr im Gebet euch wohlfühlt, da seid und sagen könnt, was ihr wollt. So ging es David auch. Er schüttet sein Herz bei Gott aus. Du bist mein Fels, der Fels, auf dem ich sicher stehe. Durch dich habe ich festen Boden unter den Füßen. Wind und Wellen mögen toben, aber sie können mir nichts anhaben. Du bist mein Fels. Das ist klarer Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Aber dann spricht David von seiner Angst. Auf der einen Seite Vertrauen, auf der anderen Seite Angst. Stell dich nicht taub, Gott. Gott, schweig mich nicht an, sonst kann ich mir gleich das Grab schaufeln lassen. Da ist Angst bei David da. Diese Seite gibt es also in seinem Leben und in seiner Gottesbeziehung auch. Und David redet nicht zu Unrecht so. Das Gespräch ist zunächst ganz einseitig. Wenn man das liest, spricht nur David. Von Gottes Seite ist nichts zu hören. Wir hören nichts da und David scheinbar auch nicht. Er äußert seine Ängste, lass mich nicht hängen in dieser Not. Gott, wenn du mich ignorierst, bin ich erledigt. Dann kann ich gleich einpacken. Dass David so redet, zeigt nicht mangelnden Glauben, sondern ist Ausdruck von Demut und auch von tiefem Vertrauen. Er kann auch die schwierigen Dinge ansprechen bei Gott. Ich darf meine Unsicherheit, meine Angst, meine Sorgen Gott sagen. Ich darf wissen, dass er mich gerade deshalb liebt, wenn ich meine Schwäche zeige. David muss nicht den starken Mann markieren, sondern Schwäche zeigen. Und das macht ihn selbst und sein Gebet besonders wertvoll. Und so richtet David seine ganze Klage, seinen Hilfeschrei zum Allerheiligsten im Tempel, so wird es gesagt, zum Ort, wo Gottes Gegenwart ist. David weiß, auch wenn Gott jetzt nicht antwortet, Gott ist gegenwärtig. Gott ist da. Er steht mir bei. Er kommt mir zur Hilfe zur rechten Zeit. Also diese Gewissheit bleibt in seiner Angst. Also, so können wir beten in der Not, den Gesprächsfaden wieder aufnehmen, unser Vertrauen Gott sagen, genauso unsere Ängste Gott sagen, auch unsere Schwachheit. Der zweite Schritt ist die verzweifelte Klage. Jetzt bricht es aus David heraus, der ganze Schrei um Hilfe und auch der ganze Schmerz um die unerträgliche Situation. Vernichte mich nicht zusammen mit den Frevlern, mit denen, die nichts als Unheil anrichten. Wirf mich nicht in einen Topf mit diesen Leuten. Du kannst doch nicht alle über einen Kamm scheren. Du kannst mich doch nicht mit ihnen gleichsetzen. Ich vertraue und sie sind gegen Gott und gegen Menschen. Du kannst mich nicht mit ihnen gleichsetzen. Man spürt Davids Empörung über solch eine Zumutung. Er empfindet das, dass Gott ihn gleichsetzt mit den anderen Leuten, die gegen ihn sind. Und vielleicht spürt man auch ein bisschen seine Angst, dass er ihnen, seinen Gegnern, gleich werden könnte. Dass er einfach durch das Gift, das sie versprühen, selber vergiftet wird. Dass er mit gleicher Münze heimzahlt. Dass er selber verbittert wird und böse wie sie bitter und böse sind. Und dann bricht der ganze Frust über die Frevler aus ihm heraus. Sie richten nichts als Unheil an. Diese Leute zerstören bewusst, sie machen kaputt, was eigentlich heil und gut sein sollte. Sie reden zwar freundlich mit ihren Nachbarn, aber haben nur Böses im Sinn. Außen hui und innen fui. So ist es bei diesen Leuten. Alles nur freundliche Fassade und dahinter hacken sie immer wieder böse Pläne aus. Und schließlich gibt es für David kein Halten mehr. Gib ihnen, was sie verdienen. Bestrafe sie für ihre bösen Taten. Zieh sie zur Verantwortung für das, was sie mit eigenen Händen getan haben. Lass ihr Tun auf sie zurückfallen. Darf man so beten? Darf man so beten, dass Gott die Gegner bestraft? Solche Fragen sind vermutlich Luxusgedanken von Leuten, die noch nie Probleme, echte Probleme mit Menschen hatten. Es bricht einfach aus David heraus. Er fragt nicht, ob er darf oder nicht. Er macht es einfach. David macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Er vergiftet sich nicht selbst mit bösen Gedanken und Plänen. Er spuckt seine ganze Bitterkeit im Gebet vor Gott aus, um nicht selbst zu verbittern. Vielleicht auch, um das Böse den Gegnern nicht nachzutragen, um es ihnen zum gegebenen Zeitpunkt dann vorzuwerfen. Es ist also nicht unbeherrschtes Verhalten im Gebet, sondern so etwas wie seelische Hygiene, dass man das los wird, loslässt. David gibt nicht Rachegedanken nach, er bittet Gott darum, Recht und Gerechtigkeit zu schaffen. Zieh sie zur Rechenschaft für das, was sie getan haben. Lass ihr Tun auf sie selbst zurückfallen. Denn sie wollen nicht sehen, was der Herr tut und nicht anerkennen, was er vollbringt. So weit, so hart, könnte man sagen. Wer Böses tut, wird dafür zur Verantwortung gezogen. Böses wird auf den zurückfallen, der es getan hat. Wer bewusst die Augen vor Gott verschließt, und vor seinem Tun, der muss die Folgen tragen. David sagt es so, darum wird er sie niederwerfen und niemals wieder aufrichten. Das klingt sehr hart und unumkehrbar. Ob diese Worte aus Davids Frust herauskommen, was ja legitim wäre, wie wir schon gehört haben, oder ob das Gottes Entscheidung über die Frevler ist, das lässt sich nicht so genau sagen. Tatsache ist, was wir für gerecht halten, muss in den Augen Gottes nicht gerecht sein. Und umgekehrt gilt es genauso, was Gott für gerecht hält, können wir für ungerecht empfinden. Also wir dürfen unsere Bitten zwar sagen, aber was Gott tut, ist seine Sache. Und diesen feinen Unterschied müssen wir behalten. Wir dürfen bitten und beten, aber Gott überlassen, was er tut. Wir dürfen Gott nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Also, der zweite Schritt ist bitten. Und wenn es nötig ist, wenn wir in Not sind, dann auch verzweifelt bitten. Der dritte und letzte Schritt, die veränderte Sicht. Es ist mehrfach in den Psalmen mitzuerleben, dass plötzlich von hier auf jetzt alles ganz anders ist. Und das ist auch hier so. Gepriesen sei der Herr, denn er hat mein lautes Flehen gehört. Der Herr ist mein Schutz und mein Schild, ihm vertraue ich in meinem Herzen. Und mir wurde geholfen, Jetzt jubelt mein Herz vor Freude. Mit meinem Lied will ich ihm danken. Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob der Umschwung durch eine veränderte Situation oder durch eine veränderte Sicht zustande kam. Ob die Hilfe von außen kam, so oft dafür zu, dass Gott gegen die Feinde etwas unternommen hat, oder dass es still und leise in seinem Herzen gewachsen ist, durch die Beziehung zu Gott. Aber das ist vielleicht ganz egal, völlig egal. Entscheidend ist ja nicht, wie die Hilfe kommt, sondern dass die Hilfe kommt. Und dass sie gekommen ist, sagt David deutlich, dem Herrn vertraute ich in meinem Herzen und mir wurde geholfen. Seine Sicht und seine Stimmung und seine Situation hat sich sehr verändert. Gepriesen sei der Herr. Der Herr ist mein Schutz, mein Schild. Jetzt jubelt mein Herz vor Freude und mit meinem Lied will ich ihm singen, ihm danken. Aus dem vertrauten Gebet und der verzweifelten Klage und durch die veränderte Sicht gibt es große Jubelgesänge bei David, Lobpreis und Danklieder, die Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Also hier wird die Richtung für unser Gebet sichtbar. Ein letzter Gedanke. Die veränderte Sicht gibt einen weiten Blick. Der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk, eine rettende Burg für seinen Gesalbten. Hilf deinem Volk und segne dein Eigentum. Weide sie wie ein Hirte seine Herde und bring sie sicher durch alle Zeit. Der Gesalbte ist in dem Fall David selbst in seiner Funktion als König. Die Könige wurden gesalbt und in seiner Verantwortung für das Volk Israel damals. Gott ist also nicht nur ein Zufluchtsort und eine rettende Burg für David persönlich, sondern auch für das ihm anvertraute Volk Gottes. Und durch den gesalbten Jesus, den Christus, den Messias, das heißt alles einmal auf Hebräisch und auf einmal auf Griechisch der Gesalbte, für diesen Christus gilt das nicht nur für das alte Volk Israel, sondern für alle Menschen und für alle Völker dieser Erde. Und wenn wir die Nachrichten in diesen Tagen sehen, dann denken wir in besonderer Weise an die Menschen in Afghanistan. Unabhängig davon, wer von den Verantwortlichen wie schuldig geworden und versagt hat, diese Menschen brauchen Gottes Zuflucht, eine sichere Burg, eine rettende Burg. Und wir sollten beten, wie David für das alte Volk Israel gebetet hat. Weide sie wie ein Hirte seine Herde und bring sie sicher durch alle Zeit und besonders durch diese dunkle Zeit. Dieser Psalm ist für uns eine Einladung zum Gebet, mehr nicht. In guten Zeiten können wir das vertraute Gebet mit Gott, das Gespräch einüben. Wenn wir selber oder andere in Not geraten, können wir verzweifelt klagen. Und wenn wir bei Gott nahe sind, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, dann gibt es eine veränderte Sicht, vielleicht auch eine veränderte Situation, dass wir Gott loben und anbeten können. Amen.